HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Nós hoje a comunicar o FMI que nós não temos.
Als wir heute dem IWF mitteilten, wir würden den Vertrag nicht mehr verlängern, taten wir das mit einer Gelassenheit, mit der Stille einer Regierung, die dank der Opfer der ganzen Bevölkerung in der Lage ist, auf eigenen Beinen zu stehen.
Die Starbucks-Aktie fiel von 45 Dollar auf ca. 8 Dollar. Das bedeutet eine Gelegenheit für die Herstellerländer zu investieren und eine Kontrollfunktion zu übernehmen.
Es liebe das Vaterland, es liebe Venezuela, es liebe Bolivar, es liebe der 7. Oktober.
Am Sonntag gehen die Leute aus, auch ohne Geld auszugeben. Wenn sie Geld haben, geben sie was aus. Wenn sie keines haben, gehen sie auch so aus. Der freie Tag hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du hast.
Da waren Lula da Silva, Brasiliens Präsident bis Januar 2011, und Hugo Chavez, amtierender Präsident Venezuelas, zu hören. Zwei lateinamerikanische Politiker, die sich den Sanierungsauflagen von IWF und Weltbank widersetzt haben. So kann man auch aus einer Krise kommen. In Europa geht man einen anderen Weg. Strenge Sparauflagen für Griechenland, ein Sparpaket jagt das andere, die Wirtschaft liegt da nieder, der Konsum kommt zum Erliegen. Böswillige Kritiker nennen das Kaputtsparen. Seien wir ausnahmsweise mal böswillig. Aber bevor wir das tun, wollen wir doch nicht vergessen, dass Armut nicht schändet. Wer nichts hat außer Schulden, kann vielleicht eine gewisse Leichtigkeit sein eigen nennen. So wird das zumindest in der Folklore gerne gesehen. Am schönsten repräsentiert in Karl Millerkes Operette Der Bettelstudent.
Ich hab kein Geld, bin vogelfrei, will aber nicht verzagen. Der Jugendleichtsinn steht mir bei, mein Schicksal zu ertragen. Wenn ich schon Trübsal blasen soll, tu ich's in beste Laune. Ich blase stets in solchen Fall Trompete, nicht Posaune. Trotz allem Bechern lustig nicht, so Schicksal hau nur zu. Wir wollen sehen, wer früher blüht. Ich oder du, vor Sünden Fächer lustig nicht, so Schicksal hau nur zu. Wir wollen sehen, wer früher blüht. Ich oder du.
Na siehste wohl, ist doch richtig lustig, arm zu sein. Und was tun wir? Wir retten Griechenland. Das tun wir seit mindestens 2 Jahren. Wir tun es regelmäßig und mit großem Enthusiasmus, mit sich wiederholenden oder überschlagenen Mitteln, mit Rettungspaketen, bei denen kaum noch einer die Übersicht hat, mit finanzpolitischen Tricks, die keiner mehr versteht. In der Nacht zum Dienstag einigten sich die Eurogruppe, der Internationale Währungsfonds, IWF, und die Europäische Zentralbank nach stundenlangen Verhandlungen auf eine Reihe von Einzelmaßnahmen, mit denen die aktuelle Finanzlücke in Griechenland gefüllt werden soll. Aus Brüssel, Andreas Reuter.
Monatelang haben alle auf den Griechen rumgehackt. Sie sparen nicht genug, sie reformieren zu langsam. Vielleicht wären sie ja doch außerhalb der Eurozone besser aufgehoben. Am vergangenen Dienstag aber, nach der dritten langen Nachtsitzung der Finanzminister zu Griechenland innerhalb von 2 Wochen, da war Wolfgang Schäuble plötzlich des Lobes voll.
Griechenland hat sein Haushaltsdefizit von 2009 bis 2011 um 6 Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts reduziert. Und es sind weitere 2,5 Prozentpunkte in diesem Jahr vorgesehen. Griechenland hat seinen gesamtstaatlichen Haushaltssaldo mehr als 22 Milliarden Euro reduziert. Das sind beachtliche Maßnahmen.
Griechenland spart bis zum Anschlag und hat sich allen Bedingungen unterworfen, die die sogenannte Troika aufgestellt hat. Jene Sparkommissare vom Internationalen Währungsfonds, von der EU-Kommission und der EZB. Zuletzt waren es genau 89 Bedingungen, säuberlich aufgelistet in einer langen Excel-Tabelle. Und die hielten die Kontrolleure von der Troika den Mitgliedern der griechischen Regierung vors Gesicht wie die Mündung eines Colts. Wenn ihr nicht spurt, dann knallt's. Dann halten wir die nächste Tranche aus Hilfsmilliarden auf. dann lassen wir euch pleite gehen. Doch die griechische Regierung hat sich gebeugt, trotz aller Massenproteste und Straßenschlachten in Athen. Und jetzt, sagt Buchhalter Schäuble, ist die Excel-Tabelle abgehakt.
Griechenland hat ein vereinfachtes Regelwerk für die Steuerbuchhaltung verabschiedet. Es hat Verbesserungen der Überwachungssysteme für Staatsbetriebe eingeführt. Es hat mindestens 2000 Staatsbedienstete in ein Mobilitätsprogramm überführt. Die Gesundheitsausgaben insgesamt auf ein Niveau von 6% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt. Es hebt das Renteneintrittsalter ab dem 1. Januar 2013 auf 67 Jahre an.
Und so weiter und so weiter. Und Olli Rehn als Währungskommissar der EU für die Troika nicht ganz unmaßgeblich sagt jetzt:
Greece has delivered, now it's the delivery time for the Eurogroup and for the IMF.
Griechenland hat geliefert, jetzt ist Lieferzeit für die Eurogruppe und den IWF. Aber nicht so schnell. Erstmal wird für das überschuldete Griechenland nochmal der Dispo erhöht. Das Land darf noch mehr T-Bills ausgeben. Sehr kurzfristige Anleihen. Die EZB guckt so lange weg. Und mit dem Geld muss das Land ein Schuldenrückkaufprogramm stemmen. Alte eigene Staatsanleihen, die auf dem freien Markt nicht mal mehr die Hälfte wert sind, zurückkaufen und schleunigst in den Reißwolf stecken. Das senkt den Schuldenstand. Wenn das geklappt hat, dann, ja, dann wollen die Finanzminister am 13. Dezember die nächste Hilfstranche freigeben. Am liebsten hätten sie sich da weiter durchgewurstelt, die neuen Kredite überwiesen und daheim so getan, als werde das Geld schon irgendwann wieder zurückgezahlt. Doch Christine Lagarde vom Internationalen Währungsfonds ließ sie damit nicht durchkommen. 3 Nachtsitzungen lang hat die taffe IWF-Chefin die Euro-Minister gequält mit ihrer Forderung nach einem Schuldenschnitt.
The IMF wanted to make sure that the Euro partners were themselves taking the necessary actions to bring Greece's debt on a sustainable path.
Der IWF wollte sicherstellen, dass die Europartner selbst das Notwendige tun, um Griechenlands Schulden auf einen tragfähigen Pfad zu bringen, so Lagarde etwas verklausuliert. Übersetzt heißt das, Griechenland kann noch so sehr sparen, wenn die Schulden nicht sinken, bleibt die Zinslast des Landes so hoch, dass es nie in die schwarzen Zahlen kommt. Den Schuldenschnitt, also das Eingeständnis, dass Steuergelder futsch sind, haben die Finanzminister gerade noch mal vermieden, nicht zuletzt auf Betreiben von Wolfgang Schäuble, jedenfalls bis zum Wahltag nächstes Jahr in Deutschland. Stattdessen werden die Zinsen gesenkt oder gestundet, die Griechenland an seine Retter zahlen müsste, und die Euro-Staaten verzichten großzügig auf Gewinne, die sie mit dem Rettungsprogramm für Griechenland gemacht hätten. Da wird kein Steuergeld abgeschrieben. Der Finanzminister, auf den Unterschied legt Wolfgang Schäuble Wert, verzichtet lediglich auf Einnahmen, die er eigentlich eingeplant hatte, damit Griechenland seinen Schuldenberg abbauen kann. Und so wird wohl auch die nächste Hilfstranche ausgezahlt. 34,4 Milliarden.
10,6 für die Budgetfinanzierung und 23,8 für die Bankenrekapitalisierung.
Mehr als 2/3 von dem Hilfsgeld hilft also eigentlich den griechischen Banken. Und der Schuldenschnitt, das haben mehrere Beteiligte noch in der Nacht düster angedeutet, der könnte ja in ein paar Jahren folgen.
Also zunächst alles wie gehabt. Die europäischen Institutionen verordnen Griechenland ein strenges Sparregiment. Und nur wenn der Schuldner gehorcht, wollen die Gläubiger helfen. Sie nehmen dabei in Kauf, dass der Schuldner auf lange Sicht nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Man kann sowas auch anders machen.
Argentinien vor 11 Jahren. Das Land durchlebt die schwerste Krise seiner rund 200-jährigen Geschichte. Mit Töpfen und Pfannen gehen die Menschen auf die Straßen, protestieren gegen die Verhältnisse im Land und gegen die Politiker, die dafür verantwortlich sind. Gesevayan singen die Demonstranten. Sie, die Politiker, sollen endlich abhauen. Es kommt zu Ausschreitungen. Fast 40 Menschen werden bei den Unruhen getötet. Argentinien ist pleite, heruntergewirtschaftet von korrupten und unfähigen Politikern. Das Land drücken immense Schulden von mehr als 170 Milliarden US-Dollar. Es gibt kaum Arbeit. Kinder verhungern in dem einst reichen Argentinien. Roberto Lavagna kann bis heute nicht glauben, wie tief sein Land gefallen war.
Es war schon eine sehr schlimme Situation. Viele Historiker sagen, dass es die schlimmste Krise seit 1890 war, also seit 110 Jahren. Die soziale Lage der Menschen war furchtbar. 52% der Menschen im Land, also mehr als die Hälfte, lebten unterhalb der Armutsgrenze.
Roberto Lavagna wird 2002 Wirtschaftsminister in Argentinien. Zusammen mit dem späteren Präsidenten Néstor Kirchner leitet er den Kurswechsel ein. Kirchner erklärt das Land für zahlungsunfähig, zahlt lediglich den Internationalen Währungsfonds aus, um so Handlungsspielraum zu bekommen. Er streicht einen Großteil der Auslandsschulden einfach aus den Büchern, ignoriert die ausländischen Anleger, denen Argentinien Geld schuldet, und hält die Landeswährung Peso stark unterbewertet. Argentinien wird langsam wieder wettbewerbsfähig.
In diesem Prozess gab es einige fundamentale Dinge. Zum einen setzten wir darauf, dass der Konsum der Motor sein sollte, der die Gesundung der Wirtschaft vorantreibt. Das zweite Entscheidende: Argentinien brauchte einen Handelsüberschuss. Und drittens mussten wir uns eingestehen, dass unsere Schulden ein Niveau erreicht hatten, dass sie unmöglich zurückbezahlt werden konnten. Eine Umschuldung war unumgänglich und ein beträchtlicher Schuldenerlass, also ein Haircut.
Elf Jahre nach der Staatspleite ist in Buenos Aires und in vielen anderen Städten im Land von Krise kaum etwas zu spüren. Die Menschen haben deutlich mehr Pesos in den Geldbeuteln, sie konsumieren. Stolz verweist Staatspräsidentin Cristina Kirchner auf den bemerkenswerten Aufstieg der Nation am Rio de la Plata. Ein Aufstieg vom Pleiteland zum Wachstumswunder.
Wir sind in einem neuen Argentinien. Das Land hat einen sagenhaften Sprung gemacht, wenn man jenes Argentinien als Vergleich heranzieht, das 25% Arbeitslosigkeit hatte. Ein Viertel der Bevölkerung. Jenes Argentinien, das mit mehr als 140% des Bruttoinlandproduktes verschuldet war, in dem jeder Zweite in Armut lebte. Heute blicken wir auf ein Land, das den längsten Aufschwung seiner 200-jährigen Geschichte verzeichnet.
Viele Argentinier blicken in diesen Tagen mit Unbehagen auf die globale Finanzkrise, die gerade einige europäische Staaten beutelt. Schmerzhafte Erinnerungen kommen hoch. Die Menschen im Land wissen, wie es ist, wenn ein Staat pleite geht. Argentinien hat es aber geschafft, den Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen. Vorerst jedenfalls. Denn die nächste Krise kommt bestimmt, sagen die Porteños, die Bürger aus der Hauptstadt, immer wieder. So ganz trauen sie dem Frieden offenbar doch nicht.
Argentinien vom Pleiteland zum Wachstumswunder. Ein Bericht von Julio Segador. Allerdings ist der gute Weg Argentiniens ganz aktuell tatsächlich wieder gefährdet. Das Land hat gerade einen Rechtsstreit gegen den aggressiven US-Hedgefonds Elliott Management verloren und muss 1,33 Milliarden Dollar zahlen. Wenn nicht, dürfen die Banken den Schuldendienst Argentiniens nicht weiterführen. Schon hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit Argentiniens um 5 Noten heruntergestuft. So ist es eben, wenn der organisierte Kapitalismus zurückschlägt.
Eins ist, was alter graue Zeiten lehren. Und lehrt die Sonne, die erst heut getagt. Des Menschen ewiges Los, es heißt entbehren, und kein Besitz, als den du dir versagt. Die Speise, so erquicklich deinem Munde, beim frohen Fest genippter Götterwein, des teuren Kuss auf deinem heißen Munde, dein wär's? Sieh zu, ob du vielmehr nicht sein. Denn der Natur alther notwend'ge Mächte, sie hassen, was sich freie Bahnen zieht, als vorenthalten ihrem ew'gen Rechte und reißen's lauernd in ihr Machtgebiet. All, was du hältst, davon bist du gehalten, und wo du herrschest, bist du auch der Knecht. Es sieht Genuss sich vom Bedarf gespalten, und eine Pflicht knüpft sich an jedes Recht. Nur was du abweist, kann dir wiederkommen. Was du verschmähst, naht ewig schmeichelnd sich. Und in dem Abschied vom Besitz genommen, erhältst du dir das einzig Deine, dich.
Entsagung heißt dieses Gedicht von Friedrich Grillparzer. Und das ist es doch. Wer nichts hat, soll nicht jammern, sondern klug entsagen. Vom Besitz Abschied nehmen, entbehren lernen. Dann gewinnt er. Also, ihr Griechen, Grillparzer lesen. HR2 der Tag. Wie hat sich Argentinien aus der Schuldenkrise gerettet? Indem es sich nicht den Forderungen des IWF gebeugt, die Kaufkraft der Bevölkerung gestärkt und Privatisierungen von Schlüsselbranchen zurückgenommen hat. Und was tun die Europäer gegen die Krise? Stefan Wolf, Börsenexperte des Hessischen Rundfunks, zum Beispiel die Kaufkraft stärken, um die Wirtschaft hochverschuldeter Länder wieder hochzubringen?
Also die Kaufkraft der Einzelnen wird nicht gestärkt. Es ist ja vielmehr so, dass diese ganzen Rettungspakete, die da geschnürt werden, wir haben es ja auch im Falle Griechenland eben gehört, vor allen Dingen in den Finanzsektor fließen. Das Ganze natürlich auch nicht nur als reinen Selbstzweck. Die Idee dahinter ist natürlich, dass die Banken die Bevölkerung mit Krediten versorgen. Aber, und was noch viel wichtiger ist, die Banken sollen Staatspapiere, Anleihen von den maroden Staaten kaufen und so die Finanzierung am Laufen halten.
Das ist ja nicht so schlecht, wenn Banken gerettet werden, wenn sie dadurch wieder in die Lage kommen, Sie sagten es, Kredite zu vergeben, damit der Wirtschaft auf die Beine zu helfen und Konsumenten kaufkräftig zu machen. Passiert das denn in den aktuellen Rettungen?
Ja, zumindest in der Theorie, in der Praxis eher nicht. Wenn man sich die Statistiken zum Beispiel für Spanien anschaut, dann sieht man ganz klar, dass die Kreditvergabe, also das Volumen des ausgeliehenen Geldes, deutlich gesunken ist. Darunter leiden natürlich vor allen Dingen die Firmen, aber auch natürlich viele Menschen, die sich ein Haus gebaut haben im Immobilienboom. Denn auch in Spanien gibt es die sogenannten variablen Zinsen. Das heißt, die Zinssätze werden regelmäßig angepasst und die sind aktuell natürlich höher, als sie mal waren. Und das bedeutet, dass so mancher da über die Klinge springt.
Das ist Spanien. Da ist die Immobilienblase sicherlich eine Katastrophe mit schlimmen Folgen für den Einzelnen. Wie sieht es denn mit Griechenland aus? Wir haben ja gerade gehört, Sie haben es nochmal bestätigt. Auch da die 44 Milliarden, die da rübergehen, über 23 davon, gehen wieder in die Bankenrettung. Ich sage nochmal, prima, wenn die Banken das weiterreichen, wenn sie es auskehren, sagt man ja so schön unter Finanzleuten. Tun sie es?
Naja, aber auch da muss man von einer regelrechten Kreditklemme sprechen, die sich da vollzieht. Zum einen, das ist das erste Dilemma, die Banken untereinander trauen sich nicht, also leihen sie sich gegenseitig nichts. Und zum anderen trauen natürlich die Banken auch nicht mehr ihren Kunden, wenn die auf einmal auf 20% ihrer Rente verzichten müssen, auf einen hohen Prozentsatz an ihren Bezügen, dann sind sie nicht mehr solvent und damit natürlich auch nicht mehr kreditwürdig und damit beißt sich die Katze ja schon in den Schwanz.
Den Leuten geht es schlecht, den Handwerkern, den Arbeitern, den Angestellten. Könnte man nicht auch mal auf die Idee kommen, direkt zu helfen, verschuldeten Konsumenten zu helfen, mit Umschuldungen für Privatleute zum Beispiel?
Ja, das ist ja immer wieder auch Gegenstand der Diskussionen gewesen. Selbst in Deutschland war das ja der Fall, dass die Bundesregierung eine Zeit lang ja auch gedroht hat, den Banken gedroht hat, wenn ihr die Firmen nicht mit Krediten versorgt, wenn ihr die Privatleute nicht mit Krediten versorgt, dann machen wir das eben über unsere Staatsbanken und dann schaut ihr in die Röhre, weil dann machen wir die Geschäfte. Aber so richtig aufgegangen ist diese Rechnung nicht. Im Grunde genommen ist es so, dass es zwar immer wieder vereinzelte Konjunkturprogramme gegeben hat, wie zum Beispiel die Abwrackprämie für Autos, aber letztendlich das Ganze nie dazu geführt hat, dass die Konsumenten das Wachstum angeschoben haben. Gut in Deutschland, aber Deutschland hat ja eine Sondersituation, eine Sonderstellung. Da läuft der Konsum im Moment besser als sonst, aber ansonsten ist es mau.
Von Lateinamerika lernen, dazu fordern wir heute mal ganz forsch die Europäer auf. Nun wird man sagen, Argentinien hat vor über 10 Jahren äußerst radikale Maßnahmen zu Lasten der Gläubiger ergriffen. Dazu gehörte die Entschuldung auf eigene Faust. Davor scheut Europa zurück, das kann man verstehen. Aber, Herr Wolf, ist ein Schuldenschnitt nicht unausweichlich, wenn immer so weiter gewurschtelt wird wie bisher?
Das sagen ja alle hinter vorgehaltener Hand. Es gibt nur niemand zu. Es wird einen Schuldenschnitt in Argentinien geben, aus einer ganz normalen, einfachen Logik heraus, nämlich wenn die Gesamtverschuldung...
Ich glaube, Sie meinten Griechenland. Sie meinten jetzt Griechenland.
Griechenland, natürlich. Ja, okay. Natürlich meine ich Griechenland. Also, dass da natürlich letztendlich, wenn die Wirtschaft schrumpft und die Gesamtverschuldung an der Wirtschaft gemessen wird, am Bruttoinlandsprodukt, dann steigt natürlich die Verschuldung prozentual und sie sinkt nicht, wie man das gerne hätte. Und das bedeutet schlicht und ergreifend, dieser Schnitt wird kommen und er wird irgendwann mal natürlich vollzogen werden, nur eben am liebsten nicht vor irgendwelchen entscheidenden und wichtigen Wahlen.
Europa und Lateinamerika, wer lernt von wem? Das war Stefan Wolf aus dem HR Börsenstudio. Wie haben sich lateinamerikanische Staaten wie Argentinien aus der Schuldenfalle befreit? Indem sie sich gegen den Welttrend von Sparprogrammen und Privatisierungen stemmten und vor allem nicht alles glaubten, was der IWF sagt. Und der sagt eigentlich immer dasselbe. Sparen, sparen, radikal sparen. Vanessa Rennert über den IWF-Katechismus.
Der Internationale Währungsfonds ist wie eine reiche Erbtante. Viele wollen ihr Geld, dabei aber möglichst wenig mit ihr zu tun haben. So ähnlich ist das auch bei überschuldeten Staaten. Wenn sie einen Kredit vom IWF haben möchten, müssen sie Auflagen erfüllen, die vorher ausgehandelt werden. Ob diese Auflagen auch eingehalten werden, wird von den Ökonomen des IWF streng überwacht. Die Besuche der Kontrolleure in den klammen Schuldenländern sind berühmt-berüchtigt. Nobelpreisträger Josef Stiglitz beschreibt sie in seinem Buch »Die Schatten der Globalisierung« so. Sie übernachten in vollklimatisierten 5-Sterne-Hotels, lassen sich ein paar Statistiken zeigen und bekommen sonst nicht viel mit von dem, was in dem Land tatsächlich passiert. Diesen schlechten Ruf hat sich der IWF in den 80er und 90er Jahren eingehandelt. Auf Geheiß der Ökonomen aus Washington mussten viele afrikanische Länder ihre Wirtschaft radikal reformieren. Einigen asiatischen Ländern verordnete der Fonds harte Sparprogramme. Die Bevölkerung litt, die Armut wuchs, aber der Erfolg blieb aus. Doch was ist die Ideologie des IWF? Er orientiert sich eher an der neoliberalen Wirtschaftstheorie. Für die Länder, die am Tropf des Fonds hängen, bedeutet das in der Praxis meist zwei Dinge: sparen und liberalisieren. Alfons Weichenrieder, Professor für Finanzwissenschaften an der Uni Frankfurt.
Wenn man überhaupt will, was steckt da für eine Ideologie dahinter, dann ja, eher die schwäbische Hausfrau. Wenn man vorher über die Verhältnisse gelebt hat, dann muss man es nachher zurücksteigen. Und in vielen Fällen, siehe Argentinien 2002, kann es durchaus dazu führen, dass man also in den Jahren danach sehr schnell wieder auf den Wachstumspfad zurückkommt. Argentinien auch profitierend von dem Schuldenschnitt, der da einseitig erklärt worden ist.
Dem IWF geht es in erster Linie darum, die Staatsdefizite in den Schuldenländern abzubauen. Dafür müssen Staatsausgaben gesenkt, wenn nötig auch Steuern erhöht werden. Während die Sparauflagen früher teilweise sehr radikal waren, sind die Anpassungsprogramme heute mitunter nicht mehr so streng. Der Währungsfonds war politisch gezwungen, sich teilweise zu wandeln. In manchen Ländern, wie in Pakistan, wo die Steuern und Abgaben ohnehin sehr niedrig sind, haben die Ökonomen des IWF sogar empfohlen, die Ausgaben für Soziales zu erhöhen. Eine weitere wesentliche Zutat des IWF-Standardrezepts ist, dass im Normalfall die Währung eines Schuldenlandes abwerten muss. So werden die Exporte billiger und die Wirtschaft wettbewerbsfähiger. Die Importe werden dagegen teurer und das Land kauft weniger im Ausland ein.
Man muss nur aufhören, Stützungskäufe für die eigene Währung zu machen. Das wird ja schon dadurch oft erzwungen, dass man eben kein Gold mehr hat, das man verkaufen kann, um die eigene Währung zu stützen, oder keine Dollars mehr hat, um das zu tun. Und danach muss man eben die Geldmenge knapp halten und restriktiv sein bei der Vergabe von Krediten an die Geschäftsbanken.
Viele andere kleinere Maßnahmen, die der IWF verordnet, lesen sich wie aus einem Standardkatalog. Handelsbeschränkungen abbauen, Staatsunternehmen privatisieren, Arbeitsmarkt deregulieren. Das sind ein paar Beispiele.
Na gut, was sollen wir uns aufregen über die schlimmen Diktatoren des IWF, die den armen Schuldenländern immer sparen, sparen, Entsagung, Verzicht predigen? Wir sind ja dafür. Dafür, nichts zu haben, zu verzichten, zu entsagen. Einfach zu leben, ohne den Ballast des Reichtums. Einfach wie die, Zigeuner, darf man in diesem Fall sagen, muss man sagen, weil das nachfolgende Gedicht von Nikolaus Franz Edler von Strelenau gedichtet wurde, kurz Nikolaus Lenau. Und der hat es nun mal drei Zigeuner genannt, weil man das im 19. Jahrhundert noch durfte.
Drei Zigeuner fand ich einmal liegen an einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte, umglüht vom Abendschein, sich ein feuriges Liedel. Hielt der zweite die Pfeife im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glücke mehr brauche. Und der dritte behaglich schlief, und sein Zimbal am Baum hing, über die Saiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig frei Spott den Erdengeschicken. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Nach den Zigeunern lang noch schauen musst ich im Weiterfahren, nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren.
Wenn das Leben uns nachtet, was für ein Ausdruck. Den armen Lenau hat sehr genachtet, er hat sich sehr gequält, sie ist sehr früh gestorben. HR2 der Tag. Brasilien ist ein Land mit großem ökonomischen Potenzial, ein Boomland, das 2015 zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt aufrücken könnte. Trotzdem ist Brasilien nach wie vor ein Land mit großer Armut. Im September stellten zwei Brasilianer in München ein Pilotprojekt vor, das sie seit mehr als 5 Jahren erfolgreich betreiben. Karin Naundorf hat sich das Projekt angeschaut in Quatinga Velho, einem Dorf 50 Kilometer entfernt von São Paulo.
Wenn die Kinder in Quatinga Velho den grauen Fiat um die Ecke biegen sehen, laufen sie sofort zum Straßenrand. Denn der Kofferraum ist voll mit Spielzeug und jedes Kind darf sich eins leihen für eine Woche bis zum nächsten Samstag. So sympathisch und harmlos dieses Projekt klingen mag, es steckt viel dahinter. Mit der mobilen Spielothek begann für Bruna Pereira und ihren Freund Markus Brancaleone der Traum von einer besseren Welt. Trotz vieler Fortschritte in den letzten Jahren ist Brasilien eins der Länder mit den größten Einkommensunterschieden weltweit. Viele Eltern haben nicht genügend Geld, um Schulhefte oder Gemüse zu kaufen. Dabei hat die Regierung von Ex-Präsident Inácio Lula da Silva 2004 ein einzigartiges Gesetz in der Verfassung des Landes verankert. Es legt das Recht aller Brasilianer auf ein bedingungsloses Grundeinkommen fest. Schrittweise soll es eingeführt werden, aber das ist ein dehnbarer Begriff. Bruna und Markus wollten nicht warten und fingen einfach an.
Zuerst dachten wir, was für eine verrückte Idee. Das wird es sowieso nie geben. Wir hatten Vorurteile. Aber dann haben wir uns näher damit beschäftigt und gesagt, warum eigentlich nicht?
Zuerst suchte das Paar einen Ort für das Pilotprojekt. Die Wahl fiel auf Quatinga Velho. Straßen ohne Asphalt, etwa 100 Einwohner. Ein gutes Testgelände fanden die beiden. Dann überzeugten sie Unternehmer und Freunde in São Paulo von ihrer Idee. Die ersten Spenden kamen bald. Wenig später wurde der Fiat zur Spielothek. Viele der Kinder hielten zum ersten Mal im Leben eine Puppe oder ein Puzzle in der Hand. So lernten Bruna und Markus die Dorfbewohner kennen, eine wichtige Grundlage für das Hauptprojekt. Denn anfangs wollten selbst die Ärmsten kein Geld annehmen. Sie vermuteten hinter allem eine Falle. Geld für alle, einfach so, das klang einfach zu verrückt. Das war 2007. Inzwischen bekommen 83 Dorfbewohner jeden Monat 30 Reais. Das sind rund 11 Euro. Nicht viel, aber immerhin. Seitdem habe sich im Dorf einiges verändert, sagt Bruna. Die Kinder seien besser ernährt und gesünder, auch gäbe es mehr Kleinunternehmer. Eine Mutter verkauft jetzt selbstgemachtes Fruchteis, das sie mit Hilfe des Grundeinkommens produziert. Andere haben mit dem Geld Hühner gekauft oder Gemüsebeete angelegt. Der wichtigste Verfechter des Grundeinkommens in Brasilien ist Eduardo Suplicy. Berühmt wurde der Senator durch eine Rede im Parlament, in der er die Rapper der Gruppe Racionais MCs zitierte. Seine Kollegen lachten, doch ist Suplicy dank dieser Rede heute vielleicht der einzige Senator in São Paulo, der ohne Personenschützer durch eine Favela laufen kann. Suplicy glaubt fest an die Idee des Grundeinkommens und an dessen wirtschaftsfördernde Wirkung.
Quando um país como o Brasil adotar
Wenn ein Land wie Brasilien ein Grundeinkommen für alle einführt, werden die Nachbarländer ähnliche Initiativen ergreifen. Denn sie werden merken, dass ihre Wirtschaft nicht mit der brasilianischen mithalten kann, weil es bei uns ein Grundeinkommen gibt.
Ein Pilotprojekt für bedingungsloses Grundeinkommen. Brasilien ist ein Boomland, habe ich eben mal flott behauptet. Dr. Tim Wegenast vom GIGA-Institut Hamburg. Wo liegen denn die wirtschaftlichen Stärken des Landes?
Also da gibt es verschiedene Gründe für Optimismus in Brasilien. Die wirtschaftlichen Stärken ist zum einen seit Jahren eine relativ solide makroökonomische Lage. Also wir haben reale Zinssätze, die jetzt schon unter 2% sind. Die Staatsschulden, die sinken Richtung 30% des Bruttoinlandproduktes. Die Inflation ist schon seit vielen Jahren unter Kontrolle. Und das Land profitiert natürlich profitierte in den letzten Jahren von den hohen Rohstoffpreisen und fährt seit Jahren auch einen Leistungsbilanzüberschuss ein. Aber gleichzeitig ist es nicht nur eine Agrarwirtschaft, sondern auch hat auch eine diversifizierte Industrie.
Leistungsstark war Brasilien aufgrund seiner Exportprodukte, Kaffee, Kakao, Früchte, Zucker, Eisenerz und so weiter, ja immer schon. Bloß Jahrzehnte hat es im Schatten der großen Politik gestanden, auch im Schatten der Wirtschaftsstärke anderer Länder, weil wirtschaftliche Probleme den Sprung auf die große Bühne verhinderten. Wie hat sich Brasilien denn herauskatapultiert aus diesen Krisen?
Also das ging in den letzten praktisch 15 Jahren. Der Grundstein hat damals der Präsident Fernando Henrique Cardoso in den 90er Jahren gelegt, dadurch, dass es zum ersten Mal eine stabile Währung eingeführt worden ist, die Inflation ausgeschaltet worden ist, die Staatshaushalte mehr oder weniger saniert wurden und eine größere Gesetzgebung zum verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichem Budget eingeführt worden ist, zum Beispiel diese Gesetz für Responsabilidade Fiscal. Fernando Henrique Cardoso hat damals auch schon die ersten Sozialprogramme wie die Bolsa Escola zur Förderung von Schulbesuchen eingeführt. Und der Nachfolger Lula da Silva hat dann diese Programme praktisch weitergeführt und expandiert, hat dadurch natürlich einen großen Binnenmarkt geschaffen durch diese großen Sozialpolitiken, Sozialprogramme, und hat aber auch die Wirtschaftspolitik von dem Vorgänger, von Fernando Henrique Cardoso, weitergeführt.
Diese Politik war nicht unbedingt eine, die den Grundlinien des IWF entspricht. Nun hat Brasilien sicherlich nicht den Weg eingeschlagen wie Argentinien, aber doch sicher auch keinen, wie wir Europäer ihn kennen. Ist das so ein Mittelweg zwischen IWF-Diktat folgen und sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen?
Ja, ich glaube, es war immer ein gesunder Pragmatismus gegenüber den Vorschlägen und Ratschlägen und in den Positionen fast vom IWF. Gerade Fernando Henrique Cardoso, dem Vorgänger von Lula da Silva, dem wurde immer eine besondere Nähe zum IWF zugesprochen. Wobei er auch Maßnahmen gegen den Willen vom IWF implementiert hat. Damals, 1999, hatte er den Real, die lokale Währung, stark abgewertet und es war gegen den Willen vom Fonds. Und man kann sagen, Brasilien hat immer mehr diese soziale Komponente, Integration, Kohäsion, Sozialpolitik in Vordergrund gestellt und vielleicht weniger diese Austerität oder diese sehr restriktive Geld- und Fiskalpolitik vom IWF vertraut.
Als Präsident Lula da Silva ans Regieren kam, da haben viele gesagt, jetzt geht's abwärts, das ist ja ein ganz schrecklicher Sozialist. Es ist so nicht gekommen. Sie haben gesagt, er hat ja auch teilweise die Wirtschaftspolitik seines Vorgängers durchaus fortgeführt. Als dann Dilma Rousseff als Nachfolgerin von Lula da Silva kam, haben viele gesagt, na, jetzt wird's eine Wende geben, weg vom Sozialismus hin, wieder zu einer anderen Politik. Hat aber auch so nicht stattgefunden.
Nicht ganz, wobei man schon bei Dilma Rousseff einen größeren vielleicht Pragmatismus erkennen kann. Also sie hat natürlich diese soziale Schiene weitergeführt, die sozialen Programme. Und aber es gibt auch Unterschiede. Also sie geht viel entschiedener zum Beispiel gegen politische Korruption vor, durch verschiedene Gesetzgebungen, mit der Fischer Limper zum Beispiel, und packt auch eher diese strukturelle Probleme, wie zum Beispiel die Infrastrukturprobleme an, als ihr Vorgänger.
Der Weg Brasiliens zur internationalen Wirtschaftsmacht. Das war Dr. Tim Wegenast vom GIGA-Institut Hamburg.
Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin? Gibt Gott mir nur gesundes Blut, so hab ich frohen Sinn. Und sing mit dankbarem Gemüt mein Morgen und mein Abendlied.
So mancher schwingt im Überfluss Vaters und Lob und Geld und ist doch immer voll Verdruss und freut sich nicht der Welt.
Je mehr er hat, je mehr er will,
was frag ich viel nach Geld und Gut, die heimliche bis unheimliche Hymne deutschen Biedersinns. Zufrieden musst du sein, dann sind Geld und Gut weniger als nichts. Johann Martin Miller, ein Freund von Matthias Claudius und Friedrich Gottlieb Klopstock, hat den Text zu diesem Lied verzapft. Es ist zu einem Klassiker deutschen Chorliedguts geworden. HR2 der Tag. Es ist nicht allzu lange her, da kauften spanische Konzerne in Lateinamerika groß ein. Sie kauften Staatsunternehmen, die in großem Stil privatisiert wurden. Auf Drängen von IWF und Weltbank. Hunderttausende Lateinamerikaner flohen um die Jahrtausendwende nach Spanien aus der Dauerkrise in ein Boomland, wo es Jobs gab. Bauarbeiter, Kellner, Taxifahrer, Hausmädchen. Jetzt geht's irgendwie in die andere Richtung. Aus Madrid, Cornelia Derichsweiler.
So können sich die Zeiten ändern. Einst wandten sich die ehemaligen Kolonien zum Ausbau ihrer Handelsbeziehungen hilfesuchend an Spanien. Jetzt braucht das Land der Eroberer Selbsthilfe. König Juan Carlos höchstpersönlich wurde neulich beim Ibero-Amerika-Gipfel im südspanischen Cádiz zum Bittsteller der Nation, als er die Staats- und Regierungschefs der lateinamerikanischen Staaten umwarb. Wir brauchen mehr Ibero-Amerika. Wir müssen uns einander annähern und uns besser kennenlernen. Wir müssen neue Wege der Zusammenarbeit finden und dabei die Stimmen unserer Völker hören. Spanien hatte viel in Lateinamerika investiert, als die Region vor 10 Jahren in der Krise steckte. Jetzt hofft das Land auf Gegenleistung. Denn inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Heute boomen die Länder Lateinamerikas. Allein in diesem Jahr soll die Wirtschaft dort im Schnitt um 3% wachsen. Davon kann das schrumpfende Spanien im Moment nur träumen. Die ehemaligen Kolonien beginnen, das Mutterland in vielerlei Hinsicht zu überflügeln. So ist in Lateinamerika die Mittelschicht in den letzten 10 Jahren nach einer Studie der Weltbank um die Hälfte gewachsen. In Spanien ist der Trend gegenläufig. Dort hat die Arbeitslosigkeit inzwischen die 25%-Marke überschritten und die Krise längst die Mittelschicht erreicht. Umso mehr wird Lateinamerika zum Strohhalm für neues Wachstum im Land. Das meint auch Pablo Montesinos. Er ist Kolumnist bei dem einflussreichen Internetportal Libertad Digital. Ich glaube, dass Lateinamerika für Spanien heute wirtschaftlich enorm wichtig ist. Hier können wir noch expandieren. Europa ist in der Rezession und das betrifft nicht nur Spanien. Da ist Lateinamerika unsere einzige große Chance, wirtschaftlich zu wachsen. Aber natürlich muss es da auch entsprechende Rechtssicherheit geben. Mit der Wirtschaftssituation haben sich auch die Migrationsströme verändert. In den 90er Jahren zog es Hunderttausende Lateinamerikaner nach Spanien. Sie kamen damals in ein boomendes Land. Etliche von ihnen fanden in der Bauindustrie einen Job. Heute sind es die Spanier, die ans Auswandern denken. Und in Ländern wie Brasilien wird händeringend hochqualifiziertes Fachpersonal gesucht. Das berichtet auch Assis Moreira von der brasilianischen Wirtschaftszeitung Valor Econômico. Brasilien braucht wegen seines raschen Wachstums dringend Ingenieure. Und die Spanier sind gut ausgebildet. Das könnte für beide Seiten eine interessante Sache sein. Die Welt habe sich eben geändert, stellte auch Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy ganz realistisch beim Gipfeltreffen mit den Staats- und Regierungschefs der lateinamerikanischen Länder fest. Europa sei einst eine Chance für Iberoamerika gewesen. Nun sei es an der Zeit, dass Iberoamerika zur Chance für Europa werde.
HR2 der Tag. Von Brasilien haben wir vorhin geredet und Brasilien gilt unumstritten als Wachstumsland, immer auf dem Weg nach oben. Wenn wir von Peru reden, scheint das Wort Boomland ein wenig merkwürdig zu klingen. Ausgerechnet Peru, ein Land, das in den letzten Jahrzehnten von einer Krise zur nächsten taumelte, politisch und wirtschaftlich. Sozial sowieso. Aber es ist wohl so, Julio Segador in Buenos Aires, es geht wirtschaftlich bergauf mit Peru. Woran liegt das?
Also ich würde sogar sagen, Peru durchlebt eine regelrechte Bonanza derzeit und das hat verschiedene Gründe. Das Wachstum in den vergangenen Jahren bewegte sich fast auf einem zweistelligen Prozentsatz. In diesem Jahr sind es immer noch 7% und auch für die nächsten Jahre ist die Prognose eigentlich relativ positiv. Da blicken viele gerade aus Europa natürlich mit neidvollen Blicken nach Südamerika und es geht unaufhörlich nach oben. Ja, die Gründe, die liegen natürlich in den Rohstoffen, die Peru hat und die dieses immense Wachstum weiter befördern und dem Land dieses Wachstum bescheren. Das Land ist weltweit die Nummer 2, etwa bei der Produktion von Silber und Kupfer. Das sind sehr, sehr begehrte Rohstoffe, Bodenschätze, die Nummer 6 bei Gold. Und auf den Weltmärkten werden für diese Rohstoffe, Bodenschätze hohe Preise gezahlt und davon zehrt dieses Land.
Die Arbeitslosenquote, die Handelsbilanz, die Inflationsrate, alles entwickelt sich erfreulich. Das hat man auch hier gemerkt. Ich lese das nämlich in einer Veröffentlichung der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Und Und die sagen auch, die Binnennachfrage stimmt. Das heißt, auch die einzelnen Menschen, die Konsumenten, haben was davon.
Natürlich, es ist ja so, dass diese Länder, Sie haben es ja eingangs auch gesagt, in den vergangenen Jahrzehnten von einer Krise in die nächste schlitterten. Die Menschen hatten nicht viel Geld in der Tasche, die konnten sich nicht viel leisten. Und jetzt kommt Geld, jetzt floriert die Wirtschaft und das kommt dann auch bei den Menschen an, die konsumieren. Der Binnenmarkt funktioniert und das ist eine Spirale, von der Brasilien sehr, sehr stark profitiert. Aber auch diese kleineren, ja, südamerikanischen Tigerstaaten, wie sie ja auch genannt werden, Peru, Chile, Kolumbien.
Kolumbien ist das Stichwort. Wirtschaftswachstum konstant oberhalb von 5%, lese ich. Drittgrößte Volkswirtschaft in Südamerika nach natürlich Brasilien und Argentinien. Was macht Kolumbien wirtschaftlich stark?
Also vor allem, dass sehr, sehr viel investiert wird. Die Rahmenbedingungen in Kolumbien sind sehr, sehr unternehmerfreundlich. Das hängt auch mit der politischen Sicherheit zusammen, mit der juristischen Sicherheit, die es in Kolumbien gibt. Über einem Jahrzehnt gibt es sehr, sehr, man kann sagen, verlässliche Regierungen, die eben unternehmerfreundliche Politik auch machen. Und das zeigt sich in den Investitionen und das zeigt sich auch in den Jobs, die entstanden sind. Im vergangenen Jahr entstanden 2 Millionen neue Arbeitsplätze in Kolumbien. Das ist eine ganze Menge in einem Land, das 47 Millionen Menschen überhaupt hat. Und die Arbeitslosenquote ist inzwischen einstellig. Das mag vielleicht für europäische Verhältnisse immer noch sehr hoch klingen, aber das gab es in Kolumbien seit über 50 Jahren nicht mehr. Was hat Kolumbien? Blumen, vor allem Schnittblumen. Das ist der weltgrößte Produzent von Schnittblumen. Die werden in die gesamte Welt exportiert. Also die Blumen, die inzwischen in Holland zu bekommen sind, die kommen oft aus Kolumbien. Dann gibt es natürlich Kaffee, Smaragde und Bananen und was auch immer wichtig wird, auch für Deutschland, Kohle. Kolumbien steht inzwischen an 11. Stelle bei der Kohleproduktion und die Energiewende in Deutschland hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Kolumbien inzwischen der zweitwichtigste Importeur ist in Deutschland für Steinkohle.
Peru und Kolumbien boomen und sieht ja eher so aus, als würde hier der klassische wirtschaftspolitische Weg eingeschlagen, also zum Beispiel keine Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, will sagen, das scheint ja nicht der argentinische oder brasilianische Weg zu sein, der hier gegangen wird.
Genau, da gibt es durchaus Unterschiede. Argentinien hat ja eine eher linke Regierung und hat in der vergangenen Zeit mit einigen Verstaatlichungen, ich würde sagen negativ, von sich reden gemacht. Argentinien lebt nach wie vor von der Hand in den Mund. Momentan boomt eben Soja, es boomt Fleisch, da kommt viel Geld in die Kasse, da klingelt die Kasse. Aber das muss für die Zukunft nicht immer so sein. Wie gesagt, hier sind die politischen Rahmenbedingungen eher negativ. In Peru und Kolumbien ist es anders. Da sind es eher rechtgerichtete Regierungen, die hier inzwischen seit einigen Jahren schon an der Macht sind und die, wie gesagt, sehr unternehmerfreundliche Politik machen. Und das zeigt sich dann vor allem natürlich in den Investitionen. Brasilien ist wieder eine ganz andere Nummer, würde ich sagen. Brasilien ist der Global Player in Südamerika. Hier paaren sich sehr, sehr starkes Wirtschaftswachstum, viele Bodenschätze, Rohstoffe und natürlich ein immens großer Binnenmarkt mit 190 Millionen Menschen. Viele sind hier aus der Armut jetzt in die Mittelklasse aufgestiegen, auch die wollen konsumieren. Also es sind im Grunde unterschiedliche Ausgangspositionen. Gemeinsam haben sie eigentlich alle in Südamerika, ohne Ausnahme, dass sie ein sehr, sehr hohes Wirtschaftswachstum derzeit verzeichnen.
Peru und Kolumbien und einige andere Wachstumslokomotiven in Lateinamerika, das war Julio Segador aus Buenos Aires. Was passiert, wenn ein Land seine Schulden nicht bezahlt? Wir haben zu Beginn der Sendung gehört, dass Argentinien sich vor über 10 Jahren auch dadurch am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat, dass es brachial umgeschuldet hat, also Schulden einfach nicht bezahlte. Und was machen dann die Gläubiger? Vom Rechtsstaat zwischen dem US-Hedgefonds Elliott Management und Argentinien hatten wir schon kurz gesprochen. Eine Tochterfirma von Elliott Management will seit geraumer Zeit von Argentinien Anleiheschulden eben aus dem Jahr 2001 eintreiben und ließ vor der ghanaischen Küste ein argentinisches Schiff festlegen. Rainer Weber erzählt die Geschichte.
Libertad heißt dieses Pfand, es ist Argentiniens Flaggschiff. Im Sommer ging es auf große Reise. Im Bruderstaat Venezuela erklang die Hymne, in Lissabon wurde Fußball gespielt. Auf Zwischenstopps wie Cadiz, Casablanca und Dakar gab es natürlich auch keinen Ärger. Bald sollte die Tournee weitergehen, nach Angola. Aber nun ist erstmal Schluss. Nun hängt die Libertad fest und unbeweglich an ihren Tauen, am Quai von Tema bei Accra im afrikanischen Ghana. Ein stolzer Dreimaster, weiß und glänzend, das Segelschulschiff Argentiniens, die Libertad. Das bedeutet Freiheit. Genommen wurde sie von einer Heuschrecke. Der New Yorker Hedgefonds NML Capital verlangt von Buenos Aires Millionen und ließ deshalb das Segelschulschiff mit Hilfe aus Ghana mit seinen 289 Männern und Frauen an Bord festsetzen. Die Kaperung ist eine Spätfolge des argentinischen Staatsbankrotts. Damals stellte man die Gläubiger vor die Wahl, entweder ein Drittel der Einlagen zurückzubekommen oder gar nichts. 93% der Investoren lenkten ein. Die Libertad aber gehörte zum Rest. Ein ghanaischer Richter erklärte den Stolz der argentinischen Seefahrt zum Faustpfand von NML Capital. Die Firma gehört zu Elliott Capital Management des Magnaten Paul Singer, der mit riskanten Anlagen Milliarden verdient. Im Jahr 2000 kaufte er katastrophal bewertete Staatsanleihen Argentiniens billig auf. Jetzt fordert das Unternehmen mehr als 370 Millionen Dollar. Insgesamt schulde Argentinien dem Hedgefonds sogar 1,6 Milliarden. Singers NML Capital hat Erfahrung in dergleichen Aktionen. Manche nennen Singer den Erfinder des Hedgefonds-Prinzips. 1996 gewann er einen Gerichtsfall gegen Peru, wobei er 400% Gewinn eingestrichen haben soll. Danach verklagte er die Republik Kongo auf 400 Millionen Dollar für eine Schuld, die er um schäbige 10 Millionen aufgekauft hatte. Schlussendlich bekam er 127 Millionen zugesprochen, fast das 13-fache seines Einsatzes. Die Methode ist immer die gleiche. Sie hat Singer auch bei Argentinien angewendet. Zur Krisenzeit hatte NML Capital argentinische Staatsanleihen zu einem Ramschwert erworben, der laut der Wiener Zeitung Presse nur 15% des Nominalwerts betragen haben soll. Insgesamt sollen es rund 600 Millionen Dollar gewesen sein. NML Capital hoffte offenbar, was sich ja auch erwiesen hat, dass der Wert der Anleihen sich irgendwann steigern würde. Tatsächlich soll er heute mit Zinsen fast 1,6 Milliarden Dollar betragen. Der Wert des Schiffes selbst ist schwer anzugeben. Quellen sprechen von rund 10 Millionen Dollar. Aber es geht um mehr, es geht um Juristisches. Und da ist die Lage kompliziert. Argentinien pocht auf die Immunität von Staatseigentum. Und ein Schiff der Kriegsmarine gehört zweifellos dazu. Gegenüber manchen seiner Gläubiger jedoch hatte Argentinien damals auf die Immunität von Staatsvermögen verzichtet. Das wiederum fanden Singers Anwälte ungerecht. Der Hedgefonds machte das gleiche Recht für sich geltend wie für manche anderen. Und genau so sahen das auch die Richter in Ghana und schickten, das muss man nun eher metaphorisch werten, den Gerichtsvollzieher in den Hafen. Die Besatzung ist inzwischen größtenteils ausgeflogen. Zurück bleibt ein Notdienst und die... Nun ja, Bewaffnung. Sie besteht aus 4 alten 47mm Kanonen Modell Hotchkiss, die für Salutschüsse geeignet sind. Sie stammen aus dem Jahr 1891. In Deutschland übrigens entgingen eine Dinosaurierausstellung sowie das Präsidentenflugzeug Tango 01 der Argentinier nur knapp einer ähnlichen Pfändung.
Die Welt leidet unter der Finanzkrise. Europa hat es besonders schlimm erwischt mit seiner speziellen Schuldenkrise, die sich an Ländern wie Griechenland und Spanien kristallisiert. Nicht schön, aber auch nicht schlimm. Armut schändet nicht. Entsagung ist eine Tugend. Bescheidenheit ist Pflicht. Das haben wir durch die ganze Sendung zu vermitteln gesucht. Obwohl, lästig ist Armut schon. Vor allem, wenn die Armen uns allzu sehr zu Leibe rücken und Wohltätigkeit einfordern. Da loben wir uns doch die gesunde Hartleibigkeit eines gewissen Ebenezer Scrooge, den Charles Dickens in seinem Weihnachtsmärchen dargestellt hat.
Der Kommis hatte, als er den Neffen hinauslief, zwei andere Personen eingelassen. Es waren zwei behäbige, wohl ansehnliche Herren, die jetzt mit dem Hut in der Hand in Scrooges Kontor standen. Sie hatten Bücher und Papiere unterm Arm und verbeugten sich. »Scrooge und Marley, glaube ich«, sagte einer der Herren, indem er auf seine Liste sah. »Hab ich die Ehre, mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley zu sprechen?« »Mr. Marley ist seit 7 Jahren tot«, antwortete Scrooge. »Er starb heute, vor 7 Jahren.« »Wir zweifeln nicht, dass sein überlebender Kompagnon ganz seine Freigebigkeit besitzen wird«, sagte der Herr. Bei dem ominösen Wort »Freigebigkeit« runzelte Scrooge die Stirn. »An diesem festlichen Tage des Jahres, Mr. Scrooge«, sagte der Herr, eine Feder ergreifend, »ist es mehr als sonst wünschenswert, wenigstens einigermaßen für die Armen zu sorgen, die zu dieser Zeit in großer Bedrängnis leben. Vielen Tausenden fehlen selbst die notwendigsten Bedürfnisse, Hunderttausenden die notwendigsten Bequemlichkeiten des Lebens. »Gibt es keine Gefängnisse?«, fragte Scrooge. »Überfluss an Gefängnissen«, sagte der Herr, die Feder wieder hinlegend. »Und die Armenhäuser?«, fragte Scrooge. »Bestehen die noch?« »Allerdings«, antwortete der Herr, »aber doch wünschte ich, sie brauchten weniger in Anspruch genommen zu werden.« »Tretmühle und Armengesetz sind in voller Kraft«, sagte Scrooge. »Beide haben alle Hände voll zu tun.« »So. Nach dem, was Sie zuerst sagten, fürchtete ich, es halte Sie etwas in Ihrem nützlichen Gange auf«, sagte Scrooge. »Ich freue mich, das Gegenteil zu hören.« »In der Überzeugung, dass Sie doch wohl kaum imstande sind, der Seele oder dem Leib der Armen christliche Stärkung zu geben«, entgegnete der Herr, »sind einige von uns zur Veranstaltung einer Sammlung zusammengetreten, um für die Armen Nahrungsmittel und Feuerung anzuschaffen. Und wir wählen diese Zeit, weil sie vor allen anderen eine Zeit ist, da der Mangel am bittersten gefühlt wird und nur der Reiche sich freut. Welche Summe darf ich für Sie aufschreiben?« »Nichts«, antwortete Scrooge.
Griechenland ist Anfang der Woche wieder mal gerettet worden und wir freuen uns alle ganz narrisch und warten auf die nächste Rettungsaktion, weil auch diese mal wieder nicht ausreichend sein wird und wollten deshalb mal schauen, wie Länder in Lateinamerika aus der Schuldenkrise herausgekommen sind, indem sie so ziemlich das Gegenteil von dem getan haben, was Europa zurzeit unter dem Diktat von Angela Merkel und IWF den Griechen aufzwingt. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, allerliebste Hörerinnen, allerliebste Hörer. Das war der Tag am Donnerstag mit Peter Zudeik.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.